Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 21. Januar 2026. Wir leben im Zeitalter der Nationen, im Zeitalter der nationalen Interessen, der Raubtiere und der Revierkämpfe. Die internationale Ordnung, das Völkerrecht, wie man das in den schönsten Sonntagsreden, die jetzt Jahre und Jahrzehnte lang besungen hat, ja, das alles war immer nie mehr als Ausdruck der bestehenden Machtverhältnisse, und ändern sich eben diese Machtverhältnisse, ändern sich auch diese völkerrechtlichen und regelbasierten Zustände, denen man Ewigkeitswert zugesprochen hat, schon immer in der Geschichte übrigens, jeweils bis dann, als sie sich schlagartig geändert haben. Aber eben, das Völkerrecht, ein hehres, ein schönes Ideal, aber am Ende regieren die nationalen Interessen. Das gilt es empörungsfrei mit kühlem Kopf zur Kenntnis zu nehmen. Das ist nicht eine Rechtfertigung der Politik des Stärkeren, aber es ist eine Warnung davor, sich ins Traumreich der Illusionen hinein zu halluzinieren. Das ist ein schlechter Ratgeber in der heutigen Zeit. Ein viel besserer Ratgeber ist die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily. Ich erlaube mir die unverbindliche Empfehlung, dass gerade in diesen stürmischen Zeiten, in denen wir uns bewegen, es vielleicht auch für ein nicht-schweizerisches Publikum erhellend, horizonterweiternd sein könnte, sich die Zeit zu nehmen, ich versuche mich auch kurz zu fassen, die schweizerische Ausgabe auch anzuschauen. Warum? Weil ich ohne Manuskript und ohne Teleprompter arbeite. Ich folge dem Bewusstseinsstrom meiner Gedanken. Manchmal fließt das etwas flüssiger, manchmal etwas zäher, aber ich hangle mich da jeden Morgen immer wieder durch, im steten Bestreben, Ihnen eine hoffentlich wirklichkeitsgemäße Darlegung der Situation hier präsentieren zu können. Und da komme ich eben dann und wann auf Ideen und Gedanken, die eben auch für Sie hier, die sich vielleicht sonst eher für die internationale Ausgabe interessieren, erhellend sein können. Denn wir schauen ja aufs Gleiche, und meine Perspektive bleibt die unentrinnbar schweizerische. Und in der heutigen Sendung zum Beispiel habe ich mich ausführlich auch über Österreich geäußert, aufgrund des Interviews, das ich gelesen habe in der Neuen Zürcher Zeitung, heute eine protokollarische Abschrift sozusagen jenes gemeinsamen Auftritts des schweizerischen Außenministers und seiner österreichischen Amtskollegin in Wien. Und das ist interessant, eben unter der Berücksichtigung der Neutralität. Die Schweiz hat ja auch die Neutralität aufgeweicht, verlottern lassen, und in Österreich ist das noch etwas, wenn ich das richtig beurteile, fortgeschrittener, also noch verwahrloster als bei uns. Und sehr interessant und entlarvend, dass die NEOS-Politikerin gesagt hat, dass es eben in Österreich falsche Patrioten gäbe, die die Neutralität für prorussische Positionen zweckentfremden. Und das ist Unsinn, und der schweizerische Außenminister hat ihr da noch teilweise recht gegeben und gesagt, ja, eben deshalb habe man in der Schweiz die Neutralität immer flexibel ausgestaltet. Das ist einfach dummes Zeug, und ich erkläre dann in einigen historischen Exkursen, aber hoffentlich kurzweilig, warum das falsch ist. Nur ein Beispiel, also schauen Sie sich doch auch die schweizerische Ausgabe an, denn in diesen Zeiten ist es ja wichtig, genaue Standortbestimmungen vorzunehmen. Schreiben Sie mir auch, wenn ich etwas falsch sehe, wenn ich etwas auslasse, wenn ich etwas zu wenig klar berücksichtige. Ich bin angewiesen darauf, auf den Dialog, obwohl ich ihn hier etwas monologisch verarbeite. Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren. Übrigens, die Schlagzeile der deutschen Zeitung, der schweizerischen Zeitung, der internationalen Zeitung, die dienen mir als Wegmarken meines Vortrags. Und so können wir eben das Aktuelle mit dem Grundsätzlichen immer wieder verbinden. Das ist sozusagen ein Ausblick in den ein Einblick in den Werkzeugkasten des Daily Moderators. Also, Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren. An der Air Force One gab es elektrische Probleme. Man ist nach einer Stunde wieder Rechtsumkehr zurückgeflogen, hat die Maschine gewechselt. Heute wird Trump, anders als ich das in der Schweizer Ausgabe gesagt habe, bitte verzeihen Sie, nicht am Vormittag, sondern am frühen Nachmittag sprechen, am Weltwirtschaftsforum. Und während Grönland die Landnahme der USA noch vor sich hat, hat die Schweiz jetzt hinter sich. In Davos regieren, haben das Kommando die Amerikaner. Also so fühlt es sich dann an, wenn die USA mit Regimentsstärke einmarschieren. Der Schweizer Höhenkurort, der Zauberberg, nicht mehr im Griff des deutschen Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann, sondern jetzt in den Klauen der USA. Nicht nur unbeeindruckend, was man da alles erlebt, auf das eine oder andere komme ich noch zurück. Und wenn wir schon beobachten, dass es an Bord der Air Force One elektrische Probleme gibt, dass die Amerikaner umkehren müssen, ja, dann hat das ja auch etwas Vermenschlichendes an sich, macht da die einen oder anderen schon fast wieder sympathisch. Wenn man von planetarischen und manchmal auch interplanetarischen Projekten und Visionen spricht, wie es ja der amerikanische Präsident zum Beispiel an seiner Inaugurationsfeier getan hat. Ja, und dann funktioniert eben die Lautsprecheranlage im Weißen Haus nicht. Oder eben das Flugzeug muss wieder umdrehen. Das zeigt, dass eben auch beim Griff nach Grönland oder beim Griff nach den Sternen in den USA doch immer wieder auch die Realität mit ziemlich prosaischer Härte zurückschlägt. Briten und Dänen beraten über Arktis-Sicherheit. Ja, ich glaube jetzt also nicht, dass es zum ganz großen Krieg kommt zwischen der EU und den USA wegen Grönlands. Scott Bessent, der US-Finanzminister, hat gestern ziemlich cool reagiert, als ihn eine Fox-Moderatorin auf diese außenpolitischen Rüppeleien des Präsidenten ansprach, dass man da ja die NATO torpediere, die Alliierten in Europa vor den Kopf stoße, um es gelinde vorsichtig auszudrücken. Darauf hat Bessent gesagt, ja wissen Sie, wenn es knallt in Grönland, wenn da die Chinesen oder die Russen kommen, ja wen rufen dann die Europäer an, um die Kavallerie zu schicken? Ja, sind dann wir müssen dann ex post hier wieder das Feuer löschen, wie wir es immer wieder getan haben, weil die Europäer eben ihre ganze Sicherheitsarchitektur vernachlässigt haben. Also ist es besser, billiger und effizienter, wenn wir schon präventiv Grönland übernehmen, da kommt schon gar niemand erst auf falsche Ideen. Das ist der tatkräftige Pragmatismus, man könnte es ja auch mal so formulieren, der Amerikaner, für empfindlichere Gemüter natürlich ein absoluter Skandal, ein geopolitischer Sündenfall, aber eben dieser Emotionalismus, der bringt eben nichts. In der Außenpolitik brauchen sie starke Nerven, ein gefriergetrocknetes Gemüt, da regiert eben die Macht und nicht das Gutmenschentum. Das ist kein Musenalp-Express der schönen Empfindung und des sentimentalischen Spürens und der literarischen Sensibilität, sondern da geht's eben ziemlich rau und zupackend her. Da muss man einfach nüchtern die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Flexibilität, Rückbesinnung auf die eigenen nationalen Interessen. Grönland liegt nicht in der Schweiz. Meines Wissens liegt Grönland auch nicht in Deutschland oder in Österreich. Also was mischen sich denn die Politiker laufend in Konflikte ein, die sie gar nichts angehen? Aber das hat man jetzt ja gemacht, 3 Jahre, auch in der Ukraine. Im Grunde ist das ein Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland unter besonderer in Mitleidenschaft, Gezogenheit der Ukraine. Dort spielt dann noch quasi ein postsowjetisches Drama hinein. Aber dieser Krieg hat nichts per se mit Deutschland, mit der Schweiz, mit Österreich, mit den meisten Ländern zu tun. Und anstatt sich überall einzumischen und die Konflikte größer zu machen, als sie sind, müsste eben auch Deutschland dem Grundsatz folgen. Schlichten statt richten. Man ist doch nicht der Weltschiedsrichter. Hat doch niemand darauf gewartet, was da die einen oder anderen aus ihren Hauptstädten auch noch an Senf da hinzufügen. Sondern ganz nüchtern muss man schauen, das ist die Kunst der Politik, auch Linien der Zuständigkeit, der Verantwortung zu ziehen, damit man dort die Verantwortung auch übernimmt, wo man sie wirklich übernehmen kann. Und wenn ich aus deutscher Perspektive, wenn ich jetzt Deutscher wäre, würde ich mich fragen, was mischt sich jetzt da unsere Regierung schon wieder in einen fremden Konflikt ein? Schaut lieber, dass in Deutschland die Brücken nicht einstürzen, dass wir die Migration im Griff haben an unseren Grenzen. Wir müssen nicht die Grenzen Grönlands verteidigen, wir müssen unsere eigenen Grenzen verteidigen. Und zwar zum Teil gegen die eigenen Politiker. Also diese Außenpolitik ist auch eine Ausstiegsdroge gewissermaßen aus der Innenpolitik, und das darf es eben nicht sein. Außenpolitik muss die Fortsetzung der Innenpolitik, der eigenen Interessenpolitik sein auf der internationalen Bühne. Aber dazu muss man natürlich auch die eigenen internationalen Interessen kennen, meine Damen und Herren. Wir waren bei Trumps Flugzeug auf dem Rückweg. Sie sehen also, der Gedankenfluss kann mich da in ganz andere Geländekammern tragen. Die Maschine musste eben nach einer Stunde wieder umdrehen. US-Präsident Donald Trump bekennt sich zum Fortbestand der Vereinten Nationen, obwohl es ein Gremium namens Board of Peace plant. Ja, in Davos soll diese Gegen- oder Alternativ-UNO inauguriert werden. Wird das ein Schuss in den Ofen geben? Wird das ein Erfolgsprinzip? Vielleicht ist das auch nur eine Parallelstruktur, die Trump aufbaut, um Druck aufzubauen auf die EU. Das ist ja eine in der Wirtschaft gängige Praxis, dass man ein Unternehmen gründet, um ein anderes Unternehmen vielleicht zum Verkauf zu bewegen oder zum Einlenken zu einem bestimmten Deal, um eben die eigenen Interessen auch abzubilden. Und da haben die Amerikaner natürlich einen viel größeren Hebel und auch ein größeres Gewicht, auch viel mehr eben Interessensenergie in diesen internationalen Strukturen, sind sie stärker betroffen als kleinere Länder, darum engagieren sie sich. Also diese Gegen-UNO, diese Trumpsche Board of Peace Geschichte, wo es eben noch nicht klar ist, ob das ein Fiasko wird oder eben nicht. Ja, wenn es dazu führt, dass eben auch die UNO besser funktioniert, aber was heißt das, was würde das bedeuten, dann kann das durchaus segensreich wirken. Also auch hier, ich zitiere abermals den amerikanischen Finanzminister Scott Bessent, es ist besser, zuerst einmal tief durchzuatmen, bevor man einfach gleich den ersten emotionalen Schuss aus der Hüfte wagt. Am Vorabend seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat sich der amerikanische Präsident Donald Trump abermals als Retter der NATO präsentiert. Ohne ihn gäbe es die NATO jetzt nicht, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Sie wäre im Aschehaufen der Geschichte gelandet. Auch nicht nur falsch, wenn er das sagt. Gestern große Auftritte, umweht von Melancholie und etwas Tragik der Vergeblichkeit. Emmanuel Macron mit einer verspiegelten Pilotenbrille hat eine Bindehautentzündung. Ich habe gekalauert in meiner Sondersendung, hoffentlich nicht vom Anblick seiner innenpolitischen Machtsituation und der Zustände von Frankreich. Auf jeden Fall musste er mit abgedunkelter Sonnenbrille auftreten, dafür mit ungebremstem Selbstvertrauen. Ursula von der Leyen hat ein Pyrofeuerwerk von Ankündigungen gezündet, gipfelnd in einer großartigen rhetorischen Hohlformel. Europa wählt die Welt und die Welt ist bereit, Europa zu wählen. Das klang fast so etwas wie die verzweifelte Braut, die niemand heiraten will, aber in einem letzten Kraftakt wirft sie sich da noch den potenziellen Freien um den Hals, die aber leicht indigniert sich dann schon zurückziehen. Also wie gesagt, ein Hauch von Tragik. Und ja, vor allem auch flagranter Orientierungslosigkeit war da zu spüren während der Auftritte. Emmanuel Macron sagt, die EU dürfe nicht passiv das Gesetz des Stärksten übernehmen und den damit verbundenen neuen kolonialen Ansatz. Macron, ein Mann, der jede Rolle spielen kann, jetzt giftig, etwas bissig, widerspenstig. Aber es fehlen natürlich auch den Franzosen letztlich die PS, die Amerikaner in die Knie zu zwingen und einmal mehr ein Zweifrontenkrieg für die Europäische Union, zum einen gegen Russland, zum anderen gegen Amerika. Ich meine, in welcher Gummizelle des Wahnsinns sind wir jetzt wieder gelandet? Ich meine, das hatten wir schon mehrmals bei gewissen Vorgängerorganisationen der Europäischen Vereinigung, damals der militärischen Zwangsvereinigung, um es sehr unromantisch auszudrücken. Zweifrontenkriege, das ist für europäische Mächte noch nie gut ausgegangen. Frankreich werde die Präsidentschaft nutzen, um die G7-Gruppe wieder zu beleben. Ja, konfrontative Töne. Und vielleicht ist ja das Grönland-Problem gar kein so großes Problem. Vielleicht kann man sich ja einigen, wir werden sehen. Und wir sind guter Dinge, dass auch diese Eskalation dann irgendwann wieder deeskaliert. Donald Trump derweil veröffentlicht Textnachrichten auf Twitter und in denen werden da die persönlichen Beziehungen weltöffentlich gemacht. Und das ist interessant, das löst jetzt auch in den Medien Bestürzung aus. Es zeigt einfach die Scheinheiligkeit und auch etwas dieses heuchlerische Getue der Politiker. Ich habe in der Schweizer Sendung auch darüber gesprochen. Gerade Macron, der sich ja immer auf fast klebrige Art und Weise da den Politikern, vor allem den Donald Trump, um den Hals wirft, auf auch Mark Rutte da auf, also ziemlich glitschigen Schleimspuren unterwegs. Ja, mein guter Freund und großartig und wir sind doch so enge Freunde. Ist doch alles lächerlich. Und diese Chatnachrichten zeigen, dass es eben keine Freundschaften gibt. Wenn Trump verärgert ist, dann lässt er das raus, um die anderen bloßzustellen. Es gibt keine Freundschaft in der Politik und in der Außenpolitik sowieso nicht. Es gibt einfach Interessen. Staaten haben keine Freunde. Staaten haben Interessen. Und wer einen loyalen Freund sucht, der kaufe sich einen Hund. Das sind die mitleidlosen Neonlicht- Erkenntnisse, die man leider, ich finde sie auch nicht gut, aber es ist so, die man einfach ziehen muss, wenn man erwachsen auf das Drama und manchmal auch absurde Theater der Weltereignisse blickt. Deshalb, das geschieht denen ganz recht, diesen klebrigen Freundschaft inszenieren. Weltwirtschaftsforum in Davos, ich werde auch heute dann gleich wieder abdüsen da, an dieses Welttreffen. Trump erwartet gute Gespräche zu Grönland. Google-Legende Eric Schmidt warnt Europa vor KI-Revolution. Ja, Frau von der Leyen hat gesagt, man sei bei der künstlichen Intelligenz auf Augenhöhe mit den USA. Ich weiß nicht, von welcher Augenhöhe sie spricht, aber ich glaube nicht, dass das mit dem sich deckt, was da die Experten sagen. US-Finanzminister warnt die EU vor schnellen Reaktionen. Eine Tatsache ist, dass die USA, dass Deutschland vor allem, aber auch die Europäische Union zurückfallen, laufend an Wohlstand verlieren, eben keine Innovationen bringen, wie man gestern da schönfärberisch besungen hat. Auch Alex Karp, der CEO des Unternehmens Palantir, der hat in Frankfurt studiert, der Philosophie studiert, kann sehr gut Deutsch, ist also Deutschland sehr eng verbunden, aber eben auch enttäuscht, dass dieses Land, das ja so viele Möglichkeiten hat, politisch sich zugrunde richtet. Also eine ziemliche Gardinenpredigt des Palantir CEO gestern auch am World Economic Forum. Zwischen den USA und Großbritannien kriselt es. Ja, eben Freundschaften, internationale Abmachungen, Bündnisse bieten eben keinen Schutz, sondern nationale Interessen, und entsprechend den nationalen Interessen muss man handeln. Und wenn die Europäische Union es nicht schafft, die nationalen Interessen ihrer Mitgliedstaaten, die eben unterschiedlich sind, als ein europäisches Gesamtinteresse, das es gar nicht gibt, dann wird die EU untergehen in dieser Form. Ganz einfach, die Frage ist nur wann. Ich meine, die Sowjetunion war auch eine Fehlkonstruktion, überlebte immerhin über 80 Jahre, nicht ganz, aber sie musste auch immer brutaler und rabiater aufrechterhalten werden. Und diese unheimlichen Tendenzen der Autokratisierung beobachten wir ja auch in der EU. Vietnams Machthaber eifert Xi Jinping nach. Ja, Vietnam, ein Land, das zum einen bewundernswert wirtschaftliche Fortschritte macht, politisch allerdings sehr streng und auch von oben regiert wird. Dann der Prozess gegen Marine Le Pen, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie will die Strategie ihrer Verteidigung etwas ändern. Für mich ein Skandal, dass da die Politiker laufend vor den Richter kommen. Ja klar, Politiker stehen auch nicht über dem Gesetz, aber die Justiz ist auch nicht ein Instrument der Politik und da gilt es ganz genau hinzuschauen. Frau Le Pen jedenfalls sagt, wegen des Vorwurfs der angeblich veruntreuten EU-Gelder für Parteizwecke Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, dann sei Sie sich dessen nicht bewusst gewesen. Also sie versucht hier die Strategie der Anklage zu konterkarieren, indem man ihr vorwirft, gewissermaßen ein kriminelles System aufrechterhalten zu haben. Das haben Sie auch bei Sarkozy gesagt, eine kriminelle Verschwörung mit ziemlich halbseidenen Beweisführungen meines Erachtens für die drakonische Strafe. Also ist die französische Justiz auf dem Weg zur italienischen Justiz, der man ja nachsagt, sehr politisiert zu sein. Ich kann das nicht beurteilen, ich kann nur die Frage in den Raum stellen. Alex Karp, darüber haben wir gesprochen, rechnet mit Europa ab und erteilt Deutschland einen Denkzettel. Nach 17 Minuten wird klar, wie Europas Anti-Trump-Taktik aussieht. Die Welt nimmt Bezug auf die Rede von Frau von der Leyen und das fasst sie folgendermaßen zusammen. Europa will nicht provozieren, will sich auch nicht erpressen lassen. Ja, das ist noch keine Strategie, das ist eine Absichtserklärung. Kann die EU mithalten in einem Handelskrieg mit den USA, fragt die Financial Times. Ich sage, das Letzte, was die EU braucht, ist ein Handelskrieg, ein weiterer Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Vielen herzlichen Dank, das war's. Einen schönen Tag, wir melden uns zurück aus Davos.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelernt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.